Kreis Radio Wüste Welle, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und zu Gast sind bei uns jetzt die libertären Querulanten. Da müssen wir gleich mal am Anfang eine Begriffsklärung stellen. Querulanten natürlich mit EE geschrieben, als aber das schwingt ja schon auch Querulantentum mit. Querulant, was ist ein Querulant für euch?
Also bei der Namensfindung ging es für uns darum, um Störung als Prinzip, und da wir Queertheorie als ein störendes System begreifen, dachten wir, das passt gut zusammen, weil wir Zweigeschlechtlichkeit und heteronormative Muster stören wollen. Deswegen haben wir den Namen verbunden, Querulanten und Quirulanten.
Und das Libertäre?
Das Libertäre soll in dem Fall darauf hinweisen, dass es sich um eine linke Gruppe handelt, die sich als teilweise anarchistisch auf jeden Fall mal links verortet. Und da geht es auch schon um eine Abgrenzung, dass es nicht nur eine rein schwul-lesbische Gruppe ist, die es ja in Tübingen-Reutlingen schon gibt, sondern da geht es darum, dass es schon eine linke Gruppe mit emanzipatorischem Anspruch ist.
Was unterscheidet das dann von den bestehenden Strukturen?
Ich würde mal sagen, in Tübingen-Reutlingen gibt es Strukturen, schwul-lesbische Strukturen, die in der AIDS-Hilfe verortet sind und die schon auch Bildungs- und Aufklärungsarbeit machen und vor allem Partys schmeißen und eben auch so schwul-lesbische Strukturen etablieren. Da gibt es auch diese Szene Paradiso einmal die Woche im Arsenal, wo sich größtenteils Schwule treffen, die jetzt aber, würde man sagen, weniger politische Arbeit machen oder linke oder linksradikale Arbeit. Und das kommt bei uns noch mit rein, dass wir uns halt mit anderen linken Gruppen vernetzen und da schon eine Verbindung herstellen wollen.
Habt ihr euch da dann nicht mehr aufgehoben gefühlt?
Also ich muss mal jetzt sagen, ich bin so eher von der queeren Hochschulgruppe hier, gar nicht so von den libertären Querulantinnen. Und das ist eigentlich jetzt eine ganz gute Frage. Also es gibt ja in Tübingen keine Geschlechterstudien, Queer Studies, was auch immer. Also die haben ja unterschiedlich so viel Namenfach. Und da haben wir einfach so ein bisschen einen Bedarf gesehen. So vor 2 Jahren haben wir damit angefangen, also einfach Leute zusammenzusuchen, die sich dafür interessieren, sich irgendwie gegen diese Heteronormativität wenden, wie auch immer, sich zwischen den Geschlechtern bewegen. Und in ihren Fächern allein eben irgendwie da sitzen und nicht so richtig wissen, wo sie jetzt eigentlich hin sollen mit ihrem Interesse, das so ein bisschen zu bündeln. So.
Und das, dafür gibt es jetzt, ihr tut jetzt aber euch trotzdem zusammenpacken. Also libertäre Querulanten und queere Hochschulgruppe, die haben sich jetzt da noch einen gemeinsamen Nenner gefunden.
Ja, für so bestimmte Aktionen kann man das ja schon durchaus machen. Das liegt ja eigentlich ganz nahe. Ja. Also dieses Kids-In, was ihr gerade erwähnt habt, genau, das ist ja so die erste gemeinsame Aktion gewesen.
Mhm. Wie? Ja, in Tübingen und Reutlingen ist auch eine längere Geschichte mit so queer-feministischen Strukturen, wie die sich etablieren konnten. Also da gab es in Reutlingen mal einen Versuch nach einem homophoben Übergriff in der Zelle, wo sich eine Gruppe zusammengeschlossen hat. Das waren damals noch die Querulanten. Und da gab es ganz schnell auch Differenzen, einfach politische Differenzen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen, ich sag mal, wie den vorhandenen schwul-lesbischen Strukturen und jetzt eben diesen linken queeren Strukturen, dass da eben nicht unbedingt politische Arbeit gemacht wurde. Da geht es auch oft um schon berechtigt, aber da geht es nur um, ich sag mal, bürgerliche Mainstream-Forderungen, die oft der CSD auch vertritt, um Homo-Ehe und Gleichstellungsgesetz und solche Geschichten. Und da hat sich aber ganz schnell herausgestellt, dass es irgendwie Schwierigkeiten gibt, wenn linke Leute irgendwie der Ansatz von linken Leuten, linksradikalen Leuten und der Ansatz von diesen Mainstream-Gruppen deswegen ist. Und dann hat die Violanten konnten deswegen auch nicht mehr weiterarbeiten, weil irgendwie klar war, das geht so nicht. Und deswegen, die libertären Violantinnen verorten sich halt eher in der Linken und haben auch eher so einen unkommerziellen Ansatz, einen selbsterwarteten Ansatz und verknüpfen sich mit Subkultur und arbeiten von da aus eher. Das macht vielleicht den Unterschied aus.
Du hast den homophoben Übergriff in der Zelle erwähnt und dann, was für Differenzen gab es dann? Kann man, wenn man dagegen dann arbeitet, wo scheiden sich da dann die Geister?
Ach, das fing nach dem Übergriff selber schon an, dass in den Plenumsdiskussionen halt auch von manchen Leuten, gerade von Schubert, Schwule Bewegung Reutling, die toll sind, die auch tolle Arbeit machen und Party schmeißen, ist total wichtig, was sie machen, aber da kam gleich der Vorwurf, dass der Übergriff ja sicher von Arabern kam und das war dann für irgendwelche linken Leute einfach eine rassistische Zuschreibung, wo dann schon klar war, dass da die Zusammenarbeit ein bisschen schwieriger wird. Und da gab es auch bei Schubert so interne Querelen, sodass die sich gespalten hatten, das war so ein bisschen auch so eine Szene-Gezicke, so dass irgendwie nicht ganz klar war, wer macht jetzt da eigentlich mit bei der Gruppe, geht es da jetzt um politische Arbeit oder geht es da um Spalterei?
So. Geht es ja dann auch darum, um einen Anspruch, hier, ich vertrete jetzt die Community, die Queery, oder wie ist da so ein bisschen ein Konkurrenzding dann auch da zwischen den Querulanten und der anderen Szene?
Na, ich würde da jetzt nicht Konkurrenz sagen, wir arbeiten ja auch mit denen zusammen. Der Unterschied ist vielleicht schon der, also generell ist es schwierig für als Nicht-Betroffener für andere zu sprechen, das finde ich immer generell ein bisschen schwierig, aber dass zum Beispiel die etablierten Strukturen in Tübingen, da geht es rein um schwul-lesbische Ansätze und bei dem queeren Ansatz werden irgendwie Trans-Identitäten mitgedacht. Und man versucht jetzt auch, in Tübingen ist es ein bisschen weniger, aber jetzt auf bundesweit betrachtet versucht man da auch irgendwie migrantische Strömungen zu integrieren.
Oder auch also Religion, kulturelle Unterschiede, so diese ganzen Verschränkungen mit aufzugreifen.
Also der Begriff fasst sich einfach weiter dann auch. Wo kommt der Begriff denn eigentlich her, queer? Wisst ihr das?
Aus den Staaten. Also so, ich glaube in den 80ern kam das so auf. Ich weiß nicht, ich spreche jetzt von den Queer Studies. Also genau, es ist einfach eher eine Beschimpfung. Dort, leider hat es hier nicht so richtig diese Beschimpfungsmacht, was immer so ein bisschen schade ist, finde ich, weil es ganz, also sich hier als queer zu bezeichnen, ist was anderes als in den Staaten.
Von der Übersetzung her, also in Amerika gibt es die Übersetzung von schräg, komisch, seltsam oder schwul, aber auch beleidigend gemeint, wobei der Begriff auch als so ein polymorpher Begriff verstanden wird, also der nicht fest definiert ist, sondern der sich ständig weiterentwickelt. Also es gibt Bücher mit irgendwie 500 Definitionen von queer und die können ganz unterschiedlich gefasst werden.
Und den Begriff hat man sich aber auch selber ein bisschen dann gesucht gehabt. Also es kam kein Schimpfwort von außen, sondern eher...
Ja, sich angeeignet, genau.
Das ist auch mit Fag zum Beispiel, Schwuchtel, gibt es auch Gruppen oder Leute, die es positiv neu besetzen und irgendwie sagen, na klar.
Oder Bitch oder so, ja. Genau.
Also dass man Sachen sich greift, ist das dann auch, aus was von einer Intention kommt das?
Da kann es schon auch darum gehen, sich irgendwie Sprache anzueignen und umzudeuten. So wäre für mich jetzt ein Ansatz.
Sprache ist da immer auch noch so ein Ding, auch Herrschaftssprache, da geht es da auch drum bei queeren Studies oder bei eurer Arbeit?
Ja.
Also wir hatten jetzt mit dem Schwäbischen Tagblatt eine witzige Auseinandersetzung, die haben nämlich unseren Gruppennamen, der ja auch kompliziert ist, das ist schon klar, aber den haben die jetzt zum Beispiel falsch abgedruckt. Das Tagblatt weigert sich beispielsweise diesen Gender Gap, diesen Unterstrich zu verwenden. Da geht's. Also da wird dann auch irgendwie Zweigeschlechtlichkeit und die Konflikte darum werden da sichtbar in Sprache. Mit dem großen I als Schreibweise zum Beispiel werden Männer und Frauen beschrieben, aber zum Beispiel keine Menschen, die sich irgendwie dazwischen bewegen oder keins von beidem sein wollen. So mit dem Tagblatt haben wir gerade auseinandergesetzt, wenn die sich weigern, das so zu drucken und die Schreibweise so hinzunehmen. Da geht es für uns, das ist banal, weil es sich nur in den Strukturen vom Tagblatt bewegt. Und mit irgendwelchen Leserbriefen gerade hin und her geht. Aber
das ist bei vielen Institutionen so vorgegeben. Die dürfen das einfach nicht anders benutzen, ja.
Aber es ist ja irgendwie trotzdem auch interessant, wie das dann auf einer lokalen Ebene dann passiert. Also ihr schreibt jetzt gerade da Leserbriefe drüber oder versucht vom Tagblatt dann Umdenken zu fordern?
Ja, wir fanden die Schreibweise einfach übel. Die haben dann irgendwie halt so in Klammer gesetzt, Quirulant und dann innen und so ganz seltsam. Und das ist einfach so nicht, wie wir uns als Gruppe nennen. Und das ist so... Bei uns ist auch sprachliche Diskriminierung so und da können sich nicht alle Leute, die bei unserer Gruppe mitmachen, wiederfinden. Und wir haben es jetzt auch ein bisschen drauf angelegt, weil wir dachten, ja, das ist doch jetzt witzig mit dem Tagblatt sich so.
Also ihr seid gegen das große I in der Schreibweise und für einen Unterstrich.
Genau, wir treten ein für den Unterstrich als Gender Gap, also der eben das auch sichtbar macht, dass es mehr Möglichkeiten gibt als nur Mann und Frau.
Also man kann bewusst drüber stolpern so.
Da reden wir gleich nochmal drüber, was es alles noch an Trans und anderen Begriffen oder Möglichkeiten gibt, seine sexuelle Identität auszuleben. Ihr habt Musik mitgebracht auch, die zum Thema passt. Was ist da jetzt mit dabei?
Ah, ich würde mal Pro Homo vorschlagen. Das ist ein ziemlich bekannter Song. Also es ist von Suki, ist eine Berliner Hip-Hopperin, die sich auch in der Linken verortet und Hip-Hop macht und vor allem gegen Homophobie in der Hip-Hop-Szene so ein bisschen vorgeht. Und das ist ein ganz bekannter Song eigentlich mit einem tollen Text, der auch so ein bisschen auf Queer-Theorie eingeht.
Pro Homo, Musik von unseren Gästen, von den libertären Querulanten und Querulantinnen und der queeren Hochschulgruppe. Vorsichtig muss ich auch sein mit meiner Sprache. Hier im Radio ist es ja oft auch schwierig. Man kann keine Lücke so richtig deutlich machen, denn muss man sie halt explizit erwähnen. Das, was eben so zwischen den normativen Geschlechtern ist. Darum geht es oft in der Arbeit gegen Heteronormativität und für alles, was dazwischen ist. Können wir vielleicht erstmal noch klären, auch was genau diese Heteronormativität ist und was ihr daran kritisiert?
Also die heteronormative Welt, ja, die geht davon aus, dass es eben echte, richtige, biologische, was auch immer, Männer und Frauen gibt und dass das eben so ein also das ist halt eine ganz starke Norm, die sich durch alle möglichen Repräsentationen unserer Gesellschaft zieht. Und ja, genau. Also was?
Ich würde mal sagen, das funktioniert aus, wir theoretisch gedacht, funktioniert es das so, dass ein Mensch auf die Welt kommt und dann wird aufgrund des Körpers eine Zuschreibung gemacht, dass es Mann oder Frau ist. Wenn zum Beispiel ein Mensch mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommt, wird es meistens zwangsoperiert. Da ist das dann einfach gewalttätig auch so, das System. Da wird dann medizinisch
zurechtgeschnitten,
sodass es dann passt. Und dann wird von diesem biologischen Geschlecht ausgegangen, dass man ein Mann oder eine Frau ist und deshalb es normal ist, wenn man als Mann eine Frau begehrt und als Frau einen Mann begehrt. Und gleichzeitig werden auch so soziale Rückschlüsse daraus geschlossen, welche Kleidung man zu tragen hat und wie man aufzutreten hat. Und genau, das ist so das Muster.
Zieht sich weiter in die Berufswahl später und alles Mögliche.
Genau. Und das hört sich jetzt ziemlich abstrakt an, aber das merkt ja jeder Mensch auch im Alltag. Also man ist ständig auch gezwungen, sich zu verorten. So, das ist egal, wenn du quasi, wenn du irgendein Formular ausfüllst, musst du angeben, Mann oder Frau. Wenn du irgendwo aufs Klo gehst, gibt es die getrennten Toiletten. Also es passiert ständig im Alltag, dass man sich da auch einordnen
dabei muss. Ist es ja für einen Führerschein völlig irrelevant, ob man jetzt männlich oder weiblich angeblich ist. Das ist da absurd, ja.
Und das kritisiert ihr daran?
Ja.
Ich würde einfach mal so eine zweigeschlechtlichen Ordnung eine Vielfalt an Identitäten entgegenstellen. Und wenn man sich das anschaut, was wie viele, also wie unterschiedlich Menschen sich definieren und leben und lieben, und das steht im krassen Gegensatz zu diesem einfachen dichotomen Muster von Mann und Frau.
Ja, geht vor allem darum, dass die Leute auch die Selbstdefinitionsmacht bekommen, also nicht von irgendwem definiert bekommen, wer oder was sie sind, sondern dass sie es selber rauskriegen können und dass sich das auch ändern kann im Laufe des Lebens durchaus oder von einem Augenblick in den nächsten oder von mir aus, keine Ahnung. Also, genau.
Wie kriegt man das raus? Was würdet ihr da von Modell dann präferieren? Wie kann sich das in der Gesellschaft so dann freiheitlich oder auch selbst gestaltet?
Also man kann einfach dieses Zwei-Schubladen-System implodieren, indem man unendlich viele Schubladen aufmacht, sodass dann im Endeffekt so in einer Postgender-Welt vielleicht die Schubladen gar nicht mehr wichtig sind. Weil so viele sind, dass sie unüberschaubar sind.
Welche gibt es denn da alles? Das ist zwar auch wieder dann, ne, Schubladendenken ist auch wieder schwierig. Je mehr Schubladen man aufmacht, desto vielleicht auch spartenmäßiger wird sowas auch aufgeteilt. Seht ihr die Gefahr nicht? Dass wieder dann die alle einzelnen Spartchen.
Das ist ja auch eine Diskussion, die immer fortgeführt wird. Aber es ist, finde ich, ein total legitimer Schritt in die Richtung, dass es vielleicht irgendwann wirklich irrelevant wird. Also, was gibt's?
Also bei den Begrifflichkeiten, gibt es ja diese sogenannte LGBT-Community, wo dann die Buchstaben eben für die verschiedenen Lebensweisen stehen. Das ist Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Und das haben wir jetzt zum Beispiel auch bewusst als Störung in unseren Texten, verwenden wir das noch erweitert und tun da eben dieses I und Q noch dazufügen, also für Intersexual und Queer. Und für uns ist dann eigentlich, man könnte noch asexuell mit reindenken, weil das ist auch eine Existenzweise oder Menschen, die gar keinen Sex haben wollen, eine Zeit lang keinen Sex haben wollen oder prinzipiell kein Bedürfnis haben, irgendwie mit irgendjemandem Sex zu haben. So, das haben wir jetzt nicht mit reingenommen. Aber das wären so die Buchstaben und Kürzel, die da für die Vielfalt an geschlechtlichen Existenzweisen stehen.
Inwieweit ist es denn in eurer Gruppe dann auch vertreten, die noch drüber über die Lesbians und Gays rausgehen, die Bi, Trans und Inter? Oder was versteht man auch unter Intersexualität zum Vergleich zu Trans?
Das sind ja jetzt zwei Fragen. Zum einen haben wir jetzt in unserer Gruppe, glaube ich, bewusst noch nicht uns jetzt hingesetzt und darüber geredet, wer sich wie irgendwie fühlt. Prinzipiell ist es eine offene Gruppe. Jemand, der irgendwie Interesse und Bock auf antisexistische und queer-feministische Aktionen hat, der kann da mitmachen. Der, die, was auch immer. Aber wir haben uns da explizit noch nicht drüber unterhalten. Deswegen will ich jetzt auch hier in dem Interview nichts drüber sagen.
So. Voll. Was war die zweite Frage nochmal?
Was das genau nochmal ist? Ne? Zwischen lesbisch und schwul ist inzwischen, glaube ich, halbwegs bekannt. Mhm. Und aber dann die Inter- und Trans-Geschichte.
Ich würde mal was zu Intersexualität sagen. Mhm. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das sind Menschen mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen. Es gibt Untersuchungen, die sich aber unterscheiden anhand der Zahlen, wie viel das sind. Es gibt Untersuchungen, wo man davon ausgeht, dass jede 2000. Geburt intersexueller Mensch ist. Kann ich jetzt nichts wissenschaftlich Fundiertes darüber sagen. Fakt ist, es gibt es. Das ist ein Körper, eine Identität. Und es gibt Menschen, die so leben und so auf die Welt kommen. Und die meistens eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dann medizinisch angepasst werden. Und da entsteht jetzt gerade so eine Bewegung. Das sind meistens, würde ich sagen, Leute, die jetzt irgendwie irgendwo zwischen 20 und 40 sind, die halt bei ihrer Geburt zwangsoperiert wurden und deswegen irgendwie massive Krisen hatten und denen es einfach scheiße ging, die sich jetzt organisieren. Ist ein bisschen schwierig, weil auch so diese queere Community intersexuelle Menschen so ein bisschen vereinnahmt. Also sie sind in den Strukturen unterrepräsentiert. Es bleibt auch die Frage zu stellen, ob die überhaupt wünschen, da irgendwie vereinnahmt zu werden. So. Und da geht es auch oft drum, so eine queeren Perspektive wird da oft so das Negative benannt. So die armen Menschen, die dann da zwangsoperiert werden, wobei aus so einer intersexuellen Perspektive da auch so ein selbstbewusstes neues Bewusstsein entsteht, von wo Hermaphrodit und Zwitter nicht als Beleidigung, sondern als Selbstbezeichnung verwendet wird.
Also es gibt auch welche, die nicht zwangsoperiert worden sind und das jetzt richtig offen auch ausleben.
Mhm. Genau, wo die Geschlechtsmerkmale, körperlichen Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig sind.
Also durch so eine Intersexualität wird ja diese Matrix, diese heterosexuelle Matrix komplett ausgehebelt, weil es einfach, also es hält sich einfach nicht, trägt sich nicht, diese Idee, was bei transsexuellen, transgender Menschen nochmal was anderes ist, die spielen ja mit dieser Zweigeschlechtlichkeit, also da geht es einerseits um Operationen, also es gibt Transmänner und Transfrauen, die halt von einem Geschlecht ins andere sich hormonell, wie auch immer, operativ verändern. Oder es gibt Transgender-Menschen, die dann eher vielleicht auch vestimentär, also durch Kleidung, also Crossdressing damit spielen und so ein bisschen hin und her switchen oder sich eben eine andere Identität zulegen.
Genau, also gibt es dann Travestie noch als eher so ein performativer Akt, in dem irgendwie auch durch Verkleidung oder durch Öffentlichkeit da mit Geschlecht gespielt wird. So, das ist auch in tuntischen Kreisen dann teilweise verbreitet.
Und was mit Transsexuelle, die sich jetzt, stellen wir uns das mal praktisch vor, auch du fühlst dich im falschen Körper. Was gibt es da dann für Wege oder was hat das dann für Auswirkungen? Wie kann man solchen Leuten dann helfen oder wie können die sich dann selber helfen?
Das ist in Deutschland auch gesetzlich diskriminierend irgendwie organisiert im Moment. Das heißt, man muss, soweit ich weiß, zu so einem Gutachtern gehen, Psychologen, die dich letzten Endes dann für psychisch krank erklären. So wie Homosexualität von der Liste der psychischen Krankheiten gestrichen wurde, irgendwann gehört Transsexualität da immer noch dazu. Das heißt, man muss zu diesen Gutachtertermin, das sind mehrere Termine, und da quasi offenlegen und beweisen,
dass man Probleme hat.
Dass man Probleme hat, genau. Und dann wird einem erlaubt oder nicht erlaubt, operativ oder hormonell da was zu machen. Mal ganz abgesehen davon, ob das jemand machen will oder nicht. Man muss ja nicht, das heißt nicht zwangsläufig, dass man irgendwie Hormone nimmt oder es operativ da irgendwas unternimmt.
Ist ja wahrscheinlich dann auch eine finanzielle Sache, wenn man operativ dann irgendwas machen lassen will.
Genau, da geht es auch dann noch weiter mit Namensänderungen im Ausweis und den ganz anderen Geschichten. Das ist auch immer so bürokratische Hürden.
Was übernehmen die Krankenkassen, was nicht? Also das ist ein Riesen-Act, ja.
Sie übernehmen es nur, wenn es als Krankheit gilt, oder?
Und es geht dann im Alltag irgendwie halt auch weiter. Du kannst dich dann entscheiden. Das ist dann oft so ein zweites Coming Out oder das erste oder das dritte oder das vierte, ist eigentlich auch egal, wo dann ein Coming Out hat und halt sagt, ich bin jetzt nicht mehr die und die, sondern der und der, und auch den Namen ändert, und das geht halt dann im Alltag auch weiter. Das braucht eine ewig lange Zeit, bis dann Leute dich auch dann so ansprechen und so akzeptieren. Oder das sind schwul-lesbischen Strukturen auch ganz oft so, dass man dann so eine Entsolidarisierung stattfindet, weil man dann zum Beispiel in lesbischen Strukturen unterwegs war und dann wird man zum Transmann. Da gibt es dann ganz oft so Entsolidarisierungen, wenn man dann keine Lesbe mehr ist oder kein Schwuler mehr ist. So. Führt zu vielen Problemchen und Hürden.
Und das ist bestimmt dann auch ein Thema bei den libertären Querulanten und Querulantinnen, die sich explizit auch politisch verstehen, und darüber reden wir nach der nächsten Musik. Ich würde sagen, nochmal was von eurer CD, die ihr mitgebracht habt.
Ja, was hattest du My gemacht? Lady.
Das sagst mir die Nummer, dann stelle ich es ein.
Die 11.
Nochmal, Künstler war?
Immer noch Suki.
Immer noch
Queen Suki. Of Berlin. Queen and King and Queen.
Freies Radio Wüstewelle, das Lokalmagazin live am Montagvormittag mit den libertären Querulantinnen und Querulanten und der queeren Hochschulgruppe. Marco und Samantha sind zu Gast und wir haben Musik gehört von der Queen und King of Rap, Suki aus Berlin. Und da, in dem Song ging es um Schönheitsvorstellungen, Schönheitsideale. Inwiefern spielt das bei eurer Arbeit auch eine Rolle, an solche Schönheitsbilder ranzugehen und da was zu kritisieren?
ich meine, prinzipiell ist es halt auch ein Ort, in dem Zuschreibungen laufen, in dem wie Schönheit normiert wird und welche Vorstellungen von Schönheit in unserer Gesellschaft als richtig gelten. Das spielt da sicherlich eine Rolle. Das ist für mich jetzt zum Beispiel, geht es auch um Sichtbarkeit in der schwulen Szene, ist es ganz oft so, wenn Partys beflyert werden, dann sind das meistens irgendwelche Sixpack-Boys, die irgendwie glänzend und wunderbar aussehen sollen. Was aber wiederum auch zum Widerspruch steht an der Vielfalt von Menschen, die auf Partys unterwegs sind. Das ist ja nicht jeder schlank und muskulös und toll aussehen. Es gibt auch
und
Menschen
weiß.
Mit Behinderungen und es gibt auch Menschen, die nicht alle Menschen sind weiß so. Und da wird irgendwie oft, halt, da wird normiert und Schönheit irgendwie vorgeschrieben. Deswegen ist das ein Feld, wo irgendwie queere Praxis ansetzen kann.
Also um dann gerade auch in der schwulen Szene selber da auch damit aktiv zu werden.
Die schwule Szene ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo das abläuft. Das ist, ich meine, man muss nur einmal durch die Stadt laufen und sich die A&M-Plakate irgendwie reinziehen. Dann hat man, glaube ich, eine Vorstellung von, wie Schönheit normiert wird.
Was ja dann auch einen fließenden Übergang zum Sexismus hat. Welcher Art ist der? Schönheitsideale und Sexismus, wie geht das Hand in Hand?
Ganz einfach und heteronormativ formuliert kann man davon ausgehen, eine Frau habe schlank zu sein und wenn sie die und die körperlichen Merkmale aufweist, dann ist das gut aussehend und attraktiv und alles, was aus dieser Norm rausfällt, gilt dann als abartig, hässlich und wird irgendwie marginalisiert, unsichtbar gemacht oder beleidigt. So. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen libertären Violantin, ist vielleicht schon ein Ansatz, weil wir jetzt eher so in der linken Szene verorten, da muss der sexistische Diskurs einfach auch geführt werden. Das ist vor allem bei vielen Aktionsformen ist es so, dass da teilweise Frauen gar nicht mitgedacht werden. Vor allem es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Militanz und Männlichkeit, wo in vielen Strukturen einfach so die Zuschreibung ist, das ist eine Aktion, da können Frauen nicht mitmachen, weil das ist zu gefährlich. Oder Frauen sollen sich eher um die Orga im Hintergrund kümmern, während die Männer dann irgendwie
die Verwundeten
vorne an der Front
im Lazarett,
kämpfen.
Genau.
Zum Beispiel auch ganz viele irgendwie, ich sag mal, irgendwie Stencils und Bilder, die irgendwie publik sind in der linken Szene, vor allem in so autonomen Kreisen, das sind meistens irgendwelche halb vermummten, starken Männer, die Fahne schwenkend und das bengalische Feuer in der Hand. Und das widerspricht aber dem, dass Frauen in der Szene genauso viel unterwegs sind und genauso militant unterwegs sein können und wenn sie das wollen. So, das ist zum Beispiel einfach.
Also an der Uni ist ja Sexismus auch, finde ich, ein ganz großes Thema. So, also gerade für Frauen, die sich in den Wissenschaften, in der Forschung vor allem dann etablieren wollen, da geht ja immer noch so eine riesengroße Schere auf, sobald ans Geld verdienen und wirklich um Status geht, sind ja Frauen eher so ein bisschen unterrepräsentiert an der Uni. Und also das finde ich auch total faszinierend, so wie die dann aufzutreten haben. Und sind das denn jetzt dann Mannsweiber oder nicht? Und sollen sie so einen gewissen, sollen so eine gewisse progressive, aggressive Art mitbringen? Müssen sie, um sich durchzusetzen, müssen sie vielleicht nicht. Und wenn sie dann vielleicht zu sexy sind, vielleicht haben sie sich auch einfach nur ein bisschen unlauter profiliert, keine Ahnung, also da wird immer sehr viel gleich debattiert, also an der Uni als Frau wird man auch sehr schnell vergeschlechtlicht und wird gar nicht mehr richtig auf Inhalte geguckt, sondern eher schon gleich immer dein Geschlecht markiert, ja.
Wenn man jetzt eher so in die Jugendarbeit denkt, das ist zum Beispiel eine Erfahrung, wenn man jetzt mit Jugendlichen spricht oder jungen Frauen, Mädchen, die das auch so formulieren können, da ist ja so, ein Typ kann ständig mit wechselnden Frauen irgendwie Sex haben und gilt dann als toller, attraktiver Kerl, der es voll raus hat, und wenn das eine junge Frau macht, ein junges Mädchen, gibt es da ganz oft so eine Zuschreibung von, ich will das Wort jetzt nicht im Mund nehmen, aber irgendwie unfaire Zuschreibung. Und das ist zwischen der Erfahrung, die Jugendliche machen, wenn man mit Jugendlichen darüber spricht, in der Jugendarbeit, dann kommt das heraus, dass es eine Erfahrung ist, die vor allem junge Frauen machen, so, wo dann auch die Frage kommt, hey, warum ist das so, warum darf ich nicht irgendwie lasziv und fröhlich auftreten und machen, was ich will, und warum kann das der Typ machen?
Die libertären Querulanten verstehen sich als linksradikal, bis zu welchem, hast du vorhin selber gesagt auch, also linke Politik, inwieweit geht euer Radikalismus da?
Also wir haben das halt in unser Selbstverständnis mit reingenommen, weil jetzt vielleicht, wenn man sagt, wir sind eine linke Gruppe, dann sich nicht alle wiederfinden können, deswegen dann nennen wir das links bis linksradikal, weil und für uns, wir da auch gerne Bündnisse eingehen, einfach. Jetzt zum Beispiel haben wir diesen Soli-Aufruf für den besetzten Wagenplatz in Freiburg mit unterzeichnet. So, und es ist vielleicht auch eine Abgrenzung zu parteipolitischen Bestrebungen. Also wir haben kein großes Interesse dran, mit irgendwelchen Parteien zusammenzuarbeiten. So, und verorten uns da einfach weiter links.
Und beschränkt euch eben auch nicht auf queere Themen?
Nee, das ist jetzt unser Ansatzpunkt so. Und die ganzen Aktionen, die wir irgendwie machen, die haben den Background meistens so, aber prinzipiell sehen wir uns als einen Teil von so einer emanzipatorischen Bewegung und gehen da gerne Bündnisse ein und vernetzen uns.
Gibt es ja jetzt noch nicht so lang. Was habt ihr schon für Aktionen jetzt am Laufen gehabt?
Ja, das Ganze ging los im letzten Jahr im Sommer. Da hat sich so eine Gruppe von Einzelpersonen überlegt, einen Wagen beim Christopher Street Day zu machen. Und die Aktion ist dann auch gelaufen. Das war echt eine gute Aktion. Das war in dem Kontext, dass Judith Butler beispielsweise in Berlin den Zivilcouragepreis des Berliner CSD abgelehnt hat und da irgendwie öffentlich sich positioniert hat und gemeint hat, sie findet den Christopher Street Day in Berlin rassistisch und er arbeitet mit irgendwelchen Großkonzernen zusammen und diese Großkonzerne unterstützen Kriege und Waffenexporte und sie kann da irgendwie nicht mitgehen. Das war gut so, dass sie das gemacht hat, weil da ist so ein Konflikt sichtbar geworden, der jetzt in Berlin zum Beispiel viel stärker geführt werden kann wie hier. Der Ansatz war aber dann in Stuttgart eben auch auf dem CSD mit einem Wagen vertreten zu sein, der irgendwie linke emanzipatorische Inhalte mittransportiert und der auch mehr Identitäten mitdenkt. Und der auch ein bisschen daran erinnert, wie dieser Christopher Street Day eigentlich entstanden ist. Der ist ja heute immer noch sinnvoll und immer noch gut so, dass es die Paraden gibt. Aber die sind ja ziemlich durchkommerzialisiert und bewegt sich meistens auf so einer parteipolitischen Ebene. Dabei ist Stonewall, das waren Ausschreitungen so, wo auch ganz viele Transmenschen vorne mit dabei waren. So. Und das ist heute, das ist der vierte Zusammenhang. Und da hatten wir halt diesen Wagen von Christopher Street Day. Und das war dann quasi auch so, dass aus den Erfahrungen von diesem Wagen hat sich dann auch das Selbstverständnis und diese Gruppe gebildet. Wenn man sich gesagt hat, hey, jetzt haben wir da einen Wagen geschmissen, super. Und da kam viel, viel positive Rückmeldung, auch auf der Parade selber, wo sich die Leute gefreut haben, dass es da irgendwie so einen freakigen, frechen, linken Wagen gibt. Und dann hat sich diese Gruppe gegründet. Wir haben dann erstmal noch Konzerte in der Zelle gemacht. Früchte des Zorns und Revolte springen, das war dann eher so kulturelles Zeugs. Und jetzt machen wir gerade mit dem Infoladen in der Schelling zusammen eine Vortragsreihe. Da ist auch am Mittwoch unser nächster Vortrag von Hans-Jürgen Voss, warum es biologisch Mann und Frau nicht gibt. Da geht er in den Vortrag drauf ein. Dann hatten wir eben den Kiss-In am Internationalen Tag gegen Transphobie und Homophobie und die Hausbar in der Lou, wo auch eine Spoken-Word-Performance war. Und jetzt im Moment startet so eine Kampagne, die wir mit der AIDS-Hilfe zusammen machen. Also Initiative Offene Räume nennt sich das. So eine Aufkleber-Initiative, in der es darum geht, queer-positive Räume in Tübingen sichtbar und erlebbar zu machen. Das ist quasi so ein Aufkleber, so ein kleiner, runder, bunter Aufkleber, wo in verschiedenen Sprachen steht Queers Welcome, wo wir jetzt quasi auf der Suche sind nach Räumen, Cafés, Kneipen, Häusern, was auch immer, Clubs, die sich explizit queer-positiv positionieren. Der Aufkleber sollte es zum einen sichtbar machen, auch wenn man in Tübingen unterwegs ist und dann aus Tübingen oder nicht aus Tübingen ist und so sieht, oh cool, ich bin hier willkommen, ich muss mich hier nicht fürchten. Und die Räumlichkeiten verpflichten sich quasi auch, oder was heißt verpflichten? Oder sagen zumindest, dass sie gegen transphobe, homophobe Übergriffe in ihren Lokalitäten sind. Das sind so die Aktionen, die gerade laufen und jetzt haben wir noch ein paar andere Sachen geplant für die nächsten Monate.
Habt ihr da schon Räume?
Das geht jetzt los, das Arsenal wird wahrscheinlich mitmachen, das Kino Arsenal, wo auch das Szene Paradiso stattfindet. Und es geht jetzt gerade erst los, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Wir gehen davon aus und wir hoffen, dass auch viele linke, selbstverwaltete Räume sich da positionieren. Also wir denken dann ins Apple House und die Zelle und die Schelling und die Lou. Wobei wir jetzt nicht nur da im subkulturellen Siff irgendwie das verorten, sondern wir würden uns freuen, wenn da auch andere Räumlichkeiten noch mitmachen. Ich denke, wir werden die direkt ansprechen. Nochmal eine Pressemitteilung rausgeben. Wir müssen uns auch nochmal mit der AIDS-Hilfe kurz schließen, wie wir das machen.
Vielleicht nochmal kurz zurück zum CSD, zu eurer Gründungsphase. Wodurch hat sich denn der Wagen denn unterschieden von dem, was da sonst so rumgefahren ist? Was war denn da so bunt und anders an?
Das Interessante ist zum Beispiel, dass beim Christopher Street Day gibt es eine ganz lange Auflagenliste. Man muss auch einen hohen Betrag zahlen, um da teilzunehmen. Und da gibt es zum Beispiel die Regelung, ich weiß nicht genau den Prozentsatz. Ich denke mal, es müssen irgendwie mindestens 30% am Wagen eine politische Aussage haben. Und der Rest darf Werbung sein. Die Regelung wurde eingeführt, weil es Wägen gab, die nur noch Werbung waren. Also Wägen von Clubs oder von Konzernen, die einfach nur Werbung gemacht haben. Und das versteht sich eigentlich als eine politische Demonstration. So. Und jetzt bei unserem Wagen war einfach der Unterschied, dass es nur politische Messages
100%.
Waren. 100% politisch. Das hört sich ein bisschen bräulig an, so, aber das ist, wenn man sich den Christopher Street hier anguckt, ist einfach ein unsichtbarer Unterschied. So. Und dann würde ich sagen, dass es auch viele Leute waren, die eher so aus der Subkultur oder aus der Linken kamen. So. Also ich hatte auch das Gefühl, wenn ich war auf den, bei den anderen Wegen unterwegs, da ist ja dann auch die Junge Union und die Schwulen und die Schwulis, die Schwulen Liberalen und dann gab es auch Transparente für Stuttgart 21 und so Geschichten. Oder auch zum Beispiel Transidentitäten, also Drag-Geschichten werden auf Christopher Street Day oder zum Beispiel auch auf den schwul-lesbischen Partys in Tübingen immer nur unter so einem karnevalesken Ding dargestellt. Entweder das sind so Freak-Monster, die irgendwie dann da angeguckt werden können.
Darf
oder
jeder mal die Sau rauslassen.
Genau, oder es ist halt so ein Verkleidungsding wie Fasnet. Schau mal, da läuft jetzt in meinem Rock rum. So, und das war jetzt bei unserem Wagen einfach nicht vertreten. So, da waren bestimmt Männer im Rock unterwegs. So. Und das war auch gut so. Aber das waren jetzt nicht irgendwie aufgetakelte Menschen.
Ihr bezeichnet euch als offene Gruppe. Wer kann da alles kommen? Wer oder wer kommt alles denn? Wie läuft es denn bei euch ab? Eure Treffen, eure quasi Richtungsdiskussionen und so weiter.
Also wir treffen uns einmal im Monat, am letzten Donnerstag des Monats im Applehaus. Es gibt so eine feste Truppe von den Leuten, die vor allem diesen Wagen und Christo City organisiert haben. Jetzt gab es durch den internationalen Tag gegen Transphobie und Homophobie einfach Verknüpfungen, auch mit der queeren Hochschulgruppe. Das war toll, weil wir dann mehr wurden. Und dann gibt es auch Leute, die der Gruppe einfach nahe stehen, die jetzt aber nicht regelmäßig mitarbeiten, die dann an den Aktionen selber mit dabei sind oder Ideen mit reintragen. Prinzipiell versteht sich, wie gesagt, als offen, als eine Plattform auch, also eine, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Gruppe, also Leute, die Interesse daran haben an antisexistischer Arbeit und an queer-feministischer Arbeit, Aktionen, Ideen, die können da hinkommen. Wir haben jetzt nicht so den theoretischen Ansatz, muss man dazu sagen, also keinen akademischen Ansatz. Niemand, der jetzt in der Gruppe mitmacht, ist irgendwie Akademikerin. Was aber auch toll wäre, wenn das jemand mitmacht, so, aber wir verstehen uns eher als eine praxisorientierte Gruppe. Da geht es um Aktionen. So. Und schon auch um Bildungs- und Aufklärungsarbeit jetzt durch die Vorträge. Aber weniger so der akademische Ansatz.
Ja, apropos akademischer Ansatz. Jetzt haben wir über das Programm der libertären Querulanten gesprochen. Mhm. Vielleicht kann die Samantha uns jetzt was erzählen über das Programm der queeren Hochschulgruppe.
Tja, also in den letzten zwei Jahren haben wir, finde ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ziemlich viel hingekriegt. Also wir haben diese Vortragsreihe gehabt im Kupferbau mit echt total interessanten Referentinnen von außerhalb auch. Also so, das war so ganz trans interdisziplinär angelegt. Also da waren Soziologinnen, Literaturwissenschaftlerinnen, Philosophinnen dabei, die gesprochen haben zum Thema Queer Studies. Dann, was ziemlich gut läuft, was echt auch erstaunlich ist, hätte ich gar nicht gedacht, ist der Queer Kick immer freitags um 18 Uhr. Auf dem Sportinstitutsgelände hinten in Tübingen, wo wirklich All Genders Welcome sozusagen sind. Dann, was hatten wir noch? Eine Filmreihe. Da hatten wir das so gemacht, dass wir so ein bisschen eine Einführung gemacht haben in einen Film. Es waren so meist historische Filme aus der schwulen Lesbenbewegung. Und dann uns den gemeinsam angeguckt haben. Da sind auch echt immer viele Leute gekommen. Das waren immer so 30. Das war super. Auch danach, die Diskussion war nicht schlecht. Also wenn man sich so einen Film von Rosa von Braunheim anguckt oder so, ich finde, dann ist schon interessant, was die Leute dazu zu sagen haben. So, was haben wir noch gemacht? Eine Party, eine richtig gute. Im Applehaus auch. Genau, vorletzten Sommer. Letzten Sommer? Vorletzten Sommer. Und jetzt fällt mir gerade so spontan nichts ein. Ja gut, bei der Initiative Offene Räume sind wir jetzt eigentlich auch mit beteiligt. Da bin ich auch ziemlich gespannt, ja, was dabei rauskommt so. Und ob das auch überregional vielleicht Anklang findet, könnte ich mir gut vorstellen.
Hm? Vielleicht nochmal zurück zu den Queer Studies. Was genau ist das denn?
Also das sind ist eine Fachrichtung, die, das ist auch irgendwie ganz interessant, die sind gerade so am Überlegen, also das ist so die große Diskussion in den Staaten, so wie auch hier und auch in anderen Ländern, ob man die jetzt so institutionalisieren sollte, also disziplinieren sollte, zu einer eigenständigen Disziplin erklären oder ob man das eben so ganz trans- und interdisziplinär offen lässt und eben in verschiedenen Fachbereichen so durchdringen lässt oder einfach mit daran teilhat. Also das hat halt Vorteile, wenn man sich jetzt diszipliniert, dass man auch so ein bisschen mehr wahrgenommen wird und auch eine Größe darstellt. Also man muss sich vorstellen, so die Uni ist auch eigentlich so ein bisschen ein Kampfplatz, wo es um Positionierung und auch Teilhabe geht. Und ja, ich finde das ganz interessant. Ich verfolge das gerade so. Die Queer Studies beschäftigen sich eben mit hegemonialen Praktiken, also Diskriminierungstendenzen und sind auch sehr politisch. Also es ist eigentlich eine sehr politische, auch selbst so ernannte politische Studienrichtung. Was interessant ist, weil die meisten Wissenschaften ja von sich behaupten, sie wären objektiv und hätten kein Interesse, aber ich glaube, dass alle Wissenschaften interessiert sind. Also allein schon durch die Wahl eines Forschungsgebiets bist du eigentlich irgendwie politisch. Mhm. Genau, das machen die Queer-Cities nicht so. Die sind offen und politisch. Genau.
Und die sind bis jetzt also eher interdisziplinär und wenn sie sich irgendwo verorten würden, um vielleicht besser wahrgenommen zu werden, wäre es wohl im politischen Bereich irgendwo in den Politikwissenschaften?
In den Geisteswissenschaften, wo genau, weiß ich jetzt, kann ich jetzt schlecht sagen. Also es geht ja manchmal aus den Frauengeschlechterstudien hervor. In den Geisteswissenschaften auf jeden Fall, was traurig ist, weil ich finde, da ist ganz schön Nachholbedarf in den Naturwissenschaften mal zu gucken, was passiert da so.
Da wird auch der Vortrag am Mittwoch, ist recht spannend, weil das ist ein
Biologe.
Doktor der Biologie, der da eben auch wissenschaftlich drauf eingeht. Und das wissenschaftlich die Kategorien Mann und Frau zurückweist. So. Und prinzipiell ist jetzt mit dieser Queer-Hochschulgruppe und den libertären Quirantinnen eigentlich ein ganz gutes Sinnbild, auf welchen Ebenen das abläuft. Also ist, diese Queer-Studies und diese queeren Geschichten laufen auf einem akademischen Level ganz arg viel ab. Also da ist, läuft viel, das entsteht gerade erst. Da werden Dinge ganz neu gedacht. Da gibt es Herangehensweise an Denkweisen und Herangehensweisen bei wissenschaftlicher Arbeit, die ganz neu sind so. Und gleichzeitig ist meiner Meinung nach Queer aber immer so aus subversiven Elementen. Ja. Auf der Straße entsteht es und wird das Praxis auf der ganzen Welt so. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass Queer-Theorie nicht vereinnahmt wird von so einer intellektualisierten so eine Elite, die auch Zugang zu Bildung hat, zu hoher Bildung hat und die diese Texte auch verstehen kann und gleichzeitig muss man da irgendwie auch an der Basis bleiben,
genau,
wo die Dinge, die Lebenswelt von Leuten sich abspielt. Mhm. Das sind so, würde ich sagen, die zwei Felder.
Also das eine ist identitätspolitisch und das andere konstruktivistisch, ja. Also das Interessante, es ist echt total cool eigentlich, dass du das jetzt so sagst, da habe ich auch ziemlich viel drüber nachgedacht, gerade so, ja, was, wie sich das so bricht. Also dieser akademische Diskurs, der beansprucht ja auch eine Definitionsmacht. Also das Queeren zum Beispiel, ja, und das ist ja eigentlich, es widerspricht sich ja in sich, also das Queere lässt sich nicht definieren und festlegen und festnageln so und trotzdem wird das da immer wieder versucht, so, ne, in jedem Einführungsband, Queer Studies, was auch immer, gibt es halt so eine Definition und da werden Definitionen beansprucht einfach und das funktioniert ja so nicht.
Und es braucht ja auch eine Lobby, ne? Die Arbeit, man braucht immer Mitstreiter, es geht Bündnisse ein auf der Straße. Und wie ist es denn, ach, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, wie ist es denn an der Uni? Wo gibt's denn da die Lobby? Gibt's da in jedem Fachbereich denn auch Leute, die das dann unterstützen? Ist es schon so weit dann angekommen, dass es etabliert ist?
Ja. Also wir hatten zu Anfang hatten wir auch einen Theologen da zu sitzen. Da kommen ganz schön viele verschiedene Fachrichtungen zusammen, ja. Und es ist erstaunlich, wie man queer überall forschen kann. Also in allen möglichen Fächern. Hm? Also ästhetisch oder man kann es ja unterschiedlich
Ansätze von dekonstruktiver Pädagogik zum Beispiel.
In der Pädagogik, ja.
Das ist für mich jetzt ein spannendes Feld.
Was wäre das?
Also das ist auch gerade jetzt eine Richtung, die irgendwie entsteht, wo jetzt erst dazu gearbeitet wird und gedacht wird. Das ist auch so ein, für mich wird das da relevant und queer auch relevant, weil es da um Bildungsarbeit geht und Jugendbildung und auch um Jugendhilfe teilweise, oder junge Menschen in der Jugendhilfe sind. Und dekonstruktive Pädagogik lässt sich vielleicht erklären, dadurch, dass es ein pädagogischer Ansatz ist, in dem weniger stark kategorisiert wird und in dem weniger stark in die Jungenarbeit und die Mädchenarbeit gedacht wird. Das sind eher so, wie kann man es denn sagen, vielfältige Ansätze, die auch diese Vielfalt an Lebensweisen zulässt. Da zum Beispiel bei Schulbüchern wird das dann auch konkret. In Schulbüchern ist jetzt im Deutsch- oder Mathebuch, das sind dann die Rechnungen drin oder wie auch immer. Und das sind immer Herr und Frau Meier und Kind. Das ist immer so die klassische Familie, die da reproduziert wird. Und das ist auch so ein Ansatz. Und dekonstruktive Pädagogik kann sein, das sichtbar zu machen. In Gruppenübungen auch, im Schulkontext oder in der Jugendhilfe oder im Jugendhaus. Dass wenn man da Methoden anwendet, die prinzipiell davon ausgehen, dass es nicht nur weiße Menschen sind, die da jetzt mit drin sitzen und vielleicht auch Menschen mit oder ohne Behinderung und Schwule, Lesbische, was auch immer. So, das ist vielleicht so ein dekonstruktiver Ansatz.
Die Rechenaufgabe dann auch mit einem schwulen Pärchen und seinen zwei Kindern.
Genau.
Zum Beispiel.
Ja. Genau. Also was die Literaturwissenschaften machen, wenn sie queer arbeiten, ist, dass sie entweder sich Texte aus dem Kanon rausgreifen, also Texte, die so und so seither interpretiert wurden und einfach mal ganz anders lesen, also zum Beispiel ein homosexuelles Begehren da reinlesen oder Texte reinholen, die marginal sind, also die an der Peripherie sich bewegen, die einfach nicht besonders viel rezipiert sind. Also das sind so zwei Dinge, die man machen kann in Literaturwissenschaften.
Gibt es da dann auch trotzdem noch Widerstände? dagegen?
Ja, natürlich. Also ich habe das schon so erlebt, dass so Kollegen gesagt haben, ja, ich will die Gender-Trommel rühren. Oder also das wird einfach nicht richtig auch ernst genommen, ne? Und
das ist aber auch mit Panik verbunden. Und das finde ich dann schon wieder gut und spannend, weil da löst dann Queer oder Queer-Theorie oder Queer-Studies verstört und schafft Unordnung, Chaos, das finde ich gut, weil zum Beispiel wird auch von katholischen Strukturen oder von religiös-fundamentalistischen Strukturen oder zum Beispiel jetzt in Norditalien die Partei von Berlusconi, die sagt dann jetzt, wenn die Linken hier die Wahl gewinnen, dann soll es keine Männer und Frauen mehr geben. Ist ein Schreckensbild, das vor allem aus so konservativen Ecke. Also die kriegen da wirklich Panik. So, und das finde ich dann schon wieder witzig.
Also so queere Ansätze werden auch vorrangig von Studierenden eingebracht selber, was ja auch wieder dieses Machtverhältnis so ein bisschen in Bewegung bringt. Also wenn Konferenzen, Veranstaltungen von Studierenden initiiert werden, dann ist ja praktisch so ein bisschen dieses Machtverhältnis so ein bisschen ins Rütteln gebracht. Ja.
Aber von Seiten der Leitung oder auch der Professorenschaft?
Es gibt ein paar Perlen, ja.
Geht da auch was? Ich glaube, wir hören noch mal ein bisschen Musik und gucken dann noch mal auch außerhalb der BRD, was du hast gerade schon Italien erwähnt, wo es da sonst noch, wie es da aussieht in Europa. Okay. Freies Radio Wüstewelle, das Lokalmagazin live am Montagvormittag mit Marco und Samantha von der Queeren Hochschulgruppe und den libertären Querulantinnen. Wir haben über die italienischen Panik vor den Queeren geredet und mich interessiert auch nochmal, wie weit ihr wollt euch vernetzen auch auf lokaler Ebene, aber wenn man sich so den Blick über Europa raus oder nach Osten vielleicht auch gleiten lässt, ne, Ungarn, Ukraine, Russland, wo es noch sehr viel, man liest immer wieder von Jagdszenen und wo wir hier halt im Vergleich noch relativ fortschrittlich sind, auch wenn es hier noch Diskriminierung gibt. Was denkt ihr darüber? Wie oder welche Kontakte gibt es da vielleicht auch und was gilt es da zu tun?
Wir haben im Moment also keine direkten Kontakte so. Man kriegt das mit, da geht es ganz viel um die Christopher Street Days, die vor allem in Osteuropa ja einfach dann verboten werden, angegriffen werden. Also es sind üble Zustände so. Vernetzt sind wir da jetzt noch nicht, aber mal schauen, was da noch draus wird. Also ich weiß zum Beispiel, ein spannendes Beispiel ist Lambda in Istanbul zum Beispiel. Das ist eine schwul-lesbische Jugendorganisation, die zum Beispiel auch klar antimilitaristisch sich irgendwie verstehen und auch mit kurdischen Bewegungen verknüpft sind. Da wird zum Beispiel wieder so ein queerer Ansatz wird da irgendwie auch politisch, linkspolitisch, das finde ich ein ganz spannendes Beispiel. Und so ein, ich würde davon ausgehen, es gibt in jedem Land gibt's queere Ansätze und queerpolitische Ansätze, wo was passiert, so nur die Bedingungen sind andere. Also ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass es in Osteuropa verdammt gefährlich ist so. Und jetzt oder in, wurden auch Aktivistinnen in Uganda oder in Afrika wurden ja regelmäßig teilweise ermordet und verfolgt. Also das sind
Nur dadurch, dass die Bedingungen so unterschiedlich sind, gestalten sich die Themen auch unterschiedlich. Also jetzt gerade in Polen, in Warschau, wird ja ganz viel dafür gekämpft, dass es eben diese gleichberechtigte, also partnerschaftliche Eintragung gibt. Genau, also das ist für die total wichtig gerade. Und also wir haben ja dagegen Luxusprobleme so ein bisschen, ne? Also das einfach nur sich sehen lassen können auf der Straße. Also das ist schon eine ganz schön homophobe Angelegenheit dort, auf dem Dorf vor allem.
Und jetzt ja der CSD in Moskau, soweit ich weiß, oder Prag, ich weiß nicht genau, die wurden jetzt verboten. Da ist dann einfach so, dass die Stadtverwaltung direkt dagegen arbeitet. So. Ja. Da fahren auch immer wieder Aktivisten aus Deutschland dann, das weiß ich von Zusammenhängen, die da echt einfach hinfahren, da geht es auch um Schutz. So. Da sind dann einfach mehrere tausend militante Neonazis, die dann diesen Christus Street Day angreifen. So. Das sind üble Zustände.
Da sterben dann auch Leute.
Genau, hatte ich ja schon erwähnt. Also da gibt es diverse Todesfälle und Angriffe, die auch tödlich enden können. In Russland ist es ja zum Beispiel jetzt nicht nur auf schullesbische queere Strukturen bezogen. So. Da werden ja regelmäßig irgendwelche Protestcamps angegriffen, brutal angegriffen von irgendwelchen sogenannten Bürgermilizen oder wie die sich dann auch immer nennen.
Nochmal ein krasser Bruch jetzt zum Schluss. Thema Musik fand ich jetzt auch noch interessant, weil ihr da ja Musik mitgebracht habt, die Hip-Hop macht und explizit queere Inhalte auch rüberbringt. Hip-Hop ist ja eher so ein Genre, das oft sexistisch auch ist. Wie hat sich das in der Musik da so entwickelt?
Insgesamt,
ja, solche Themen und die Inhalte, das war jetzt die...
Also generell gab es ja immer so ein bisschen auch so Pop-Ikonen, zumindest der schwul-lesbischen Szene, die teilweise auch die, so die Interessen und die Ansätze von schwul-lesbischen Strukturen vertreten haben. Also da gibt es, also das sind meistens irgendwie poppy-kommerziellen Stars. Das war zum Beispiel Madonna, hat das ganz klar gemacht. So. Und in letzter Zeit hat sich das, würde ich sagen, in verschiedenen Musikrichtungen dann auch etabliert. Es irgendwie auch so queere Ansätze gibt. Suki macht das jetzt eher so in der Hip-Hop-Szene. Dann gibt es auch ein paar, so Anthony and the Johnsons zum Beispiel, ist ein, die sind echt ganz schön fulminant bekannt geworden, so auch so im Mainstream bekannt geworden. Und das ist eine Transfrau, die da singt. So, was da auch immer wieder zum Thema wird, Coco Rosie zum Beispiel, die haben auch so einen performativen, verstörenden Ansatz. So. Also es gibt endlos tolle, sogenannte queere Musik.
Und gerade im Hip-Hop, wo wir jetzt da eben diesen Bereich hatten, und wie ist da der Umgang eben mit diesen homophoben Inhalten, die es da vielleicht auch gibt?
Also man kann es sicher nicht so vereinfachen und sagen, die ganze Hip-Hop-Szene ist sexistisch so. Fakt ist aber, dass es zum Beispiel viel US-amerikanischer Hip-Hop, da gibt es ja diesen Slogan No Homo. Da wird am Ende vom Satz dann irgendwas gesagt und dann No Homo. Auch wenn es völlig zusammenhanglos ist. Deswegen heißt der Song von Suki Pro Homo, der sich da irgendwie dagegen stellt. Und ich würde mal sagen, das beginnt jetzt gerade erst in der Hip-Hop-Szene. Suki macht da recht viel, wo der Ansatz beginnt, dass man irgendwie auch seine Sprache verändern muss, die dann nicht mehr beleidigend sein sollte und auch weniger sexistische Normierungen reproduzieren in den Clips und in den Songs. So.
Oder allein, dass Frauen auf die Bühne gehen in diesem Genre, ist ja auch schon eigentlich was Besonderes. Ne?
Ja, haben wir noch was?
Den Queer Kick hatten wir, um nochmal einen krassen Themenbruch.
Ja.
Und noch die Veranstaltungshinweise gleich, gell?
Richtig, die auch noch, den Queer Kick.
Was
ganz
ist damit?
Geschwind. Gab es dafür eine Notwendigkeit, den einzurichten? Also habt ihr euch in anderen Fußballangeboten diskriminiert gefühlt?
Ja, also natürlich, gerade Menschen, die transsexuell sind, wollen sich zum Beispiel nicht also beglotzen lassen, einordnen lassen müssen, beim Duschen danach, keine Ahnung. Also das ist alles ziemlich schwierig, irgendwie sich da so ein bisschen wohlzufühlen in solchen ganz herkömmlichen, dahergekommenen Fußballvereinen. Also mit diesen ganzen Sprüchen, die dann immer am Fußball vom Rand her geschrien werden, hau rein und mach das oder so. Ich meine, das ist einfach, also beim Queerkick echt ein ganz kollegialer, korrekter Umgang miteinander, auf den auch richtig geachtet wird. Also es wird sehr darauf geachtet, wie wer wen anspricht, anbrüllt, was auch immer, wie was passiert. Also wer wird ausgeschlossen, warum. Es sind echt Menschen jeglichen Alters und jeglicher geschlechtlicher Variationen dabei.
Also kommen kann jeder, der sich an die Verhaltensregeln hält.
Und ich muss sagen, persönlich, jetzt hat Kicken mir auch das erste Mal Spaß gemacht. Vorher hatte ich da keine Lust drauf.
Wunderbar.
Ihr habt noch irgendwelche Veranstaltungen, die ihr ankündigen möchtet?
Ja.
Der Vortrag war es, ja.
Und zwar, die queere Hochschulgruppe trifft sich natürlich auch im Arsenal, weil es so nett ist, am 19. Juni und am 14. Juli, das sind die beiden zweiten Donnerstage im Monat. Genau.
Genau, und die libertären Quirulantinnen treffen sich am letzten Donnerstag immer im Applehaus, und die Vortragsreihe mit dem Infoladen geht halt weiter. Am Mittwoch ist mit Heinz-Jürgen Voss dieses Warum gibt es biologisch Mann und Frau nicht? Und im Monat drauf, das ist der erste Mittwoch im Monat, das muss man auch schauen, also im Juli, da ist dann ein Vortrag mit Romila Göll, die arbeitet als Doktorin zu Rassismus und Diskriminierungserfahrung, und die verknüpft so ein bisschen, die geht auf so antimuslimischen Rassismus ein. Der Begriff ist sicher kritisch zu verwenden, kritisch zu betrachten, aber die geht darauf ein, wie zum Beispiel so ganz seltsame Korrelationen entstehen zwischen Feministinnen und schwul-lesbischen Organisationen, die dann irgendwie kategorisieren und pauschalisieren, dass alle Musliminnen irgendwie homophob und frauenfeindlich sind. Mhm. Auf so das Thema geht die ein. Und dann haben wir noch bei diesem Szene Paradiso im Arsenal, das ist dieser schwul-lesbische Treff, der immer donnerstags da ist, haben wir auch Ende Juli dann im Rahmen von der CSD-Programmwoche einen Vortrag von Patsy, das ist ein tuntischer linker Aktivist, der da auf schwule Männlichkeitskonstrukte eingeht und der sich so die heutige Schwulenszene ein bisschen anschaut und da auch drauf eingeht auf Behindertenfeindlichkeit, Tuntenfeindlichkeit auch und schwuler Selbsthass und was da so passiert.
Genau, wo sind die Tunten hin?
Genau, wo sind die Tunten hin, ist so ein bisschen der Slogan von deinem Vortrag.
Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Ja. Viel Erfolg weiterhin mit eurer Arbeit. Das war das Lokalmagazin. Die ganzen Infos, Interviews, Beiträge gibt's nochmal unter lokalmagazin.wüste-welle.de. Wir sind wieder da am Freitag dann mit Heiner Konczak hier zu Gast. Tschüss, macht's gut, bis bald.